Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi wird es Ende Juni Neuwahlen geben, die in dem autokratisch geführten Land aber kaum frei ablaufen werden. Viel entscheidender für die Machtfrage im Iran ist darum eine andere, die auch gerade viel diskutiert wird. Und zwar, wer nun als neuer Nachfolger von Ayatollah Ali Khamenei gilt, dem obersten Führer des Iran. Bislang galt Raisi als Favorit. Ali Khamenei ist 85 Jahre alt, seit fast 35 Jahren im Amt und gesundheitlich angeschlagen. Darum kann es sein, dass die Frage seiner Nachfolge in naher Zukunft sehr konkret wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit Katayoun Amirpour gesprochen, Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln. Sie ist auch Autorin einer Biografie über den ersten politischen und religiösen Führer des Iran nach der Islamischen Revolution, Khomeini. Ich habe Katayoun Amirpour gefragt, was passieren würde, wenn der jetzige Führer, Ali Khamenei, stirbt. Wer entscheidet dann, wer neues Oberhaupt im Iran wird?
Es gibt ein Gremium, den sogenannten Expertenrat, der aus 86 Geistlichen besteht, die alle 4 Jahre gewählt werden. Und denen obliegt die Auswahl des zukünftigen religiösen Führers. Wobei es durchaus auch radikale Stimmen in Iran gibt, die sagen, der wird eigentlich gar nicht gewählt, sondern sie sitzen halt zusammen, diese Herren, und dann sendet Gott ihnen eine Botschaft, aus der dann klar hervorgeht, wer der Nächste sein soll. Also da ist noch relativ viel Raum für Interpretation, wie dieses Expertengremium eigentlich fungiert.
Braucht es denn eine religiöse Ausbildung für das Amt?
Die braucht es auf jeden Fall. Es gibt in der schiitischen Theologie eine ganz klare Hierarchie. Und es muss eigentlich laut iranischer Verfassung, die dann aber genau deswegen geändert worden ist, 1989, eigentlich muss es ein Großayatollah sein, der dieses Amt einnimmt. Also quasi jemand, der die allerhöchste Stufe innerhalb dieser religiösen Hierarchie erreicht hat. 1988 war es aber so, dass der designierte Nachfolger Ayatollah Khomeinis abgesetzt wurde. Das war seit 1983 Großayatollah Montazeri. Und mit Montazeri hatte sich Khomeini dann aber überworfen. Es waren in der Tat die Massenexekutionen, für die ja auch ganz maßgeblich der jetzt verstorbene Raisi mitverantwortlich war, wegen denen sich Montazeri und Khomeini überworfen haben. Montazeri kritisierte Khomeini sehr stark dafür, dass 8000 Menschen in den Tod geschickt worden waren, ohne wirklichen Haftbefehl, ohne Gerichtsverfahren. Und daraufhin wurde Montazeri, der ein ranghoher Geistlicher war, abgesetzt. Damit stellte sich dann das Problem, dass quasi niemand von hohem Rang zur Verfügung stand, um Ayatollah Khomeini nachzufolgen. Und kurz vor seinem Tode ließ Khomeini dann die Verfassung ändern. Und genau dieser Passus, dass es ein allerhöchster Kleriker sein muss, der sogenannte Revolutionsführer wird, wurde gestrichen. Daraufhin wurde dann nur noch eingefügt, es muss jemand sein, der sich in der Politik auskennt, der eine gewisse theologische Qualifikation hat, aber man muss eben nicht mehr der Primus inter pares sein. Und bei dem Tode von Ayatollah Khomeini war es dann tatsächlich so, dass ich nur Hujjatul Islam Khamenei fand, der also noch eine Stufe unter dem war, was gefordert war. Und den hat man dann über Nacht zum Ayatollah befördert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die iranische Verfassung wird dann einfach mal ganz schnell geändert, wenn sich niemand findet, der die nötige religiöse Qualifikation hat. Und letztlich geht es darum, jemanden in dieses Amt zu hieven, der genau den radikalen Credentials entspricht, die man für nötig hält in diesem Amt. Also da ist einigermaßen viel Spielraum möglich und wird sehr willkürlich gehandelt.
Einer, der da ja jetzt als einer der möglichen Nachfolger von Ali Khamenei immer wieder in der Diskussion erwähnt wird, ist Mojtaba Khamenei, der Sohn von Ali Khamenei. Aber da ist eben die Befürchtung, dass sogar Menschen, die eigentlich dem iranischen System sehr treu sind, ihn nicht gut finden würden als Nachfolger, vielleicht sogar unislamisch. Warum?
Kritik wird daran laut, nicht weil es unbedingt unislamisch ist, beziehungsweise unschiitisch in diesem Falle wäre präziser, sondern weil ja diese Revolution gemacht worden ist, gerade gegen eine Dynastie, gegen ein dynastisches Prinzip. Und jetzt würde man ein dynastisches Prinzip wieder einführen. Also das wäre, ist quasi ein revolutionskritischer Diskurs, der da geführt wird. Denn innerschiitisch kann man das tatsächlich sogar begründen, dass der Sohn dem Vater nachfolgt. Das ist in der Schia eigentlich sogar eher üblich. In der Schia, die sich da völlig anders verhält als der sunnitische Islam, wurde das Amt des allerobersten religiösen Führers bei den 12 Imamen quasi fast immer vom Vater auf den Sohn vererbt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich da relativ leicht religiöse Kniffe einfallen lassen kann, warum man Mujtaba in das Amt seines Vaters befördert, wenn der Vater stirbt. Innerschiitisch ist das gar nicht so schwer argumentierbar, wie man sich denkt. Es ist also wirklich eher eine Frage, dass das iranische System ja eigentlich angetreten ist, um antidynastisch zu wirken.
Ja, das heißt, da wäre eben die Befürchtung, dass das den Eindruck erwecken würde, man kehrt zurück zu der Monarchie, die man eigentlich durch die islamische Revolution 1979 abgeschafft hat, richtig?
Genau, das wäre von großen Revolutionären möglicherweise die Kritik, aber die schiitische Jurisprudenz hat da eigentlich gute Möglichkeiten, um das zu begründen. Und insofern war Mujtaba eigentlich auch tatsächlich schon die ganze Zeit über ein großer Favorit für dieses Amt. Das war zwar auch Raisi, aber es war nicht so, dass jetzt der Zweite an die Stelle des Ersten gekommen wäre, sondern es waren schon die ganze Zeit über diese zwei Personen, die um dieses Amt konkurrierten.
Ein anderer, dessen Namen ich jetzt in dieser Diskussion auch gelesen habe, ist der schiitische Geistliche Ali Reza Arafi. Bei ihm scheint eine Rolle zu spielen, dass er anders als Raisi oder Khameneis Sohn nicht als Nachfahre des Propheten Mohammed gilt und darum einen weißen statt einem schwarzen Turban trägt. Warum ist das so wichtig?
Für dieses Amt ist zwar nicht verfassungsmäßig festgeschrieben, dass es ein Nachkomme des Propheten sein muss, aber das ist quasi Usus. Wobei Usus, davon kann man ja kaum sprechen, wenn es bisher nur zwei Menschen gab im Amte dieses Revolutionsführers. Aber das wäre tatsächlich ein ziemliches No-Go innerschiitisch, dass jemand, der, und das ist eben das Kennzeichen, schwarzer Turban heißt Nachkomme des Propheten, weißer Turban heißt nur Geistlicher, aber eben nicht Nachkomme des Propheten, kein Sayyid. Das wäre dann schon schiitisch ein ziemliches No-Go. Ich glaube, das würde auch nicht mal versucht werden.
Frau Amirpour, was ist denn Ihre Einschätzung? Was würde sich durch einen neuen obersten religiösen und politischen Führer im Iran verändern?
Im Prinzip nicht so viel. Also gerade wenn es Mujtaba würde, es könnte sich eventuell sogar noch zum Schlimmeren wenden, denn Mujtaba gilt als noch radikaler als sein Vater, noch besser vernetzt mit den Revolutionsgarden. Das ist seine eigentliche Machtbasis. Und insofern wird Ayatollah Khamenei versuchen, das Amt genauso zu besetzen, dass quasi sein Erbe unangetastet bleibt. Es muss jemand sein, der ideologisch genau auf seiner Linie liegt und der genauso zu diesem Regime steht wie er selber. Aus einem wirklichen Wechsel an dieser Position, da verspreche ich mir nicht besonders viel von.
Die Islamwissenschaftlerin Katayoon Amirpour über die komplizierte Frage, wer Nachfolger für den iranischen Religionsführer Khamenei werden könnte.